Vater, du bist groß und das ist unser Zeugnis, das ist das, was die Bibel uns immer und immer und immer wieder bezeugt durch die Geschichten, die Erlebnisse, die Gebete, all das, was niedergeschrieben worden ist. Und Vater, wir sind zusammen als Gemeinde und das ist auch das, was wir singen und sagen und da drauf ruht ja unsere Hoffnung, dass du groß bist, dass du derjenige bist, den du sagst, dass du bist. Dass du einfach nicht irgendjemand bist, sondern dass du wirklich Gott bist, dass du Schöpfer bist und dass du unser Gott bist, dessen Ankunft wir auch jetzt mit der Adventszeit feiern. Offen unsere Augen, unsere Herzen, das wirklich immer wieder neu zu sehen, zu begreifen und dass das auch eine Realität in unserem Leben ist, die auch wirkt, die uns stark macht, die uns Hoffnung gibt, die unser Leben verändert. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Amen. Die Adventszeit. Die Adventszeit ist grundsätzlich eine fröhliche Zeit. Es ist eine schöne Zeit. Man freut sich auf Weihnachten, man bereitet sich auf Weihnachten vor, die Läden ein bisschen früher. Advent hat was Besinnliches, was Schönes. Jeder ist so, es ist so, als hätte man gesagt, es ist bald Feierabend. So ein bisschen, so ein Gefühl löst das bei mir aus. Adventszeit. Man freut sich auf etwas, was kommt. Und dabei weiß ich, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Also es gibt, die einen feiern Advent so, es gibt, muss Kerzen, 4 Kerzen geben, es muss Deko geben, man mag das sich schön und gemütlich. Man hat Wünsche, wie das sein soll. Also man denkt sich, was bedeutet diese Adventszeit jetzt so für mich? Für andere ist diese Adventszeit auch eine Zeit voller Termine. Ich weiß noch, als wir im Gemeinderat so ein bisschen Ausschau hatten, irgendwann, das war glaube ich im September, und dann waren so, boah, wenn wir sehen, wie viele Termine jetzt da uns bevorstehen, das ist ja echt. Da passiert gefühlt jedes Wochenende was in der Gemeinde und in der Woche sowieso. Für einige Leute ist es so, da stehen viele Termine. Und das ist Adventszeit. Und etwas, was mich halt bewegt bei Predigten ist, was denkt denn die Gemeinde? Was fühlt denn die Gemeinde? Was beschäftigt die Gemeinde? Und das merke ich immer wieder neu bei Predigtvorbereitung, dass es dazu auch gehört, zu wissen, wo ihr denn steht und was euch so beschäftigt in dieser Zeit. Und ich würde einfach fragen, was beschäftigt euch in dieser Adventszeit? Ja, was beschäftigt euch, wenn ihr so darüber nachdenkt, was jetzt ansteht? Also für mich, ich weiß, wenn diese Predigt gehalten ist, dann habe ich nur noch 2 Predigten dieses Jahr. Da ist mein Gedanke. Was muss ich da noch vorbereiten? Was muss da noch gemacht werden? Das beschäftigt mich. Wir fahren dann über nach Weihnachten ein bisschen weg. Da bin ich auch schon ein bisschen im Vorausdenken. Ach, was brauchen wir? Was muss gemacht werden? Und mich interessiert einfach, was beschäftigt euch in dieser Adventszeit? Vielleicht auf der Arbeit, was muss noch gemacht werden? Steht eine Adventsfeier vor? Will man was schaffen oder will man das einfach so schieben und hofft? Ich weiß nicht, es gibt manche Arbeitsstellen, die haben so eine Art Betriebsferien und man freut sich. Oh, oh. Also mein Bruder zum Beispiel, der arbeitet bei einer Firma und die machen irgendwann zu. Und er freut sich einfach drauf und sagt, alles, was bis dahin nicht geschafft ist, das bleibt einfach liegen. Dann muss ich dieses Jahr nicht mehr machen. Also, wie ist das so? Mag vielleicht ein, zwei Personen sagen, was beschäftigt euch jetzt so?
Ja. Manche wollen da feiern, manche wollen da feiern. Und wie kriegt man die unter einen Hut?
Ja.
Wen trifft man als
Heiligabend? Ja. 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 Vielleicht noch jemand? Ich könnte euch das für euch einfach bewusst machen. Ihr müsst das jetzt nicht sagen. Also. Ja, Nicole? Genau. Also ihr beschäftigt dieser Gedanke, dass man gesund bleibt, die Kinder müssen noch arbeiten, schreiben in der Schule, irgendwas mit der Firma und man ist so ein bisschen hin und her, ne, und hofft, man kriegt alles irgendwie noch zusammen und ja, also das ist unsere persönliche Wahrnehmung, das, was uns ja beschäftigt in dieser Zeit. Und dann gibt es ja auch noch diese christliche Seite, was Angelika schon gesagt hat, dass wir ja Advent feiern, dass Gott in die Welt kommt. Gott wird Mensch. Und das hat für uns Christen natürlich eine immense Auswirkung auf unser Leben. Und dieser christliche Advent ist halt Warten und Vorfreude und Hoffnung, so ein Schauen. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und ich erlebe immer wieder neu in dieser Adventszeit so eine Art Spannung zwischen, was mich persönlich beschäftigt und was wir über Advent hören jeden Sonntag in der Gemeinde. Ich hoffe, ich bin da nicht alleine. Und bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich gemerkt, dass die christliche Botschaft ist ja natürlich immer das zu betonen, dass Jesus kommt in die Welt. Ja, macht eure Herzen auf. Gott kommt. Und dann weiß ich, dass ab morgen oder ab Dienstag es vielleicht andere Themen geben wird. Wie kriegt man beides zusammen? Das hat mich diese Woche beschäftigt. Und als Pastor dachte ich, ich möchte über etwas predigen, was eine Art greifbare Hoffnung ist. Ja, dass wir schauen auf Advent, wir schauen auf Weihnachten in dieser Zeit des Wartens und nicht nur schöne Atmosphäre machen, nicht nur Deko, nicht nur Einkaufsliste, planen, Geschenkliste. Mein Amazon-Einkaufskorb füllt sich langsam. Ja. Aber was ist denn jetzt greifbar für mich in meinem Alltag in dieser Zeit? Und das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe einige Adventsgedichte gelesen oder eine Adventspredigt. Und es klingt schön und vieles klingt einfach schön und macht gute Laune. Und dann drehe ich mich weg und denke mir, aber was bedeutet das denn jetzt für mich? Ja, Jesus kommt in die Welt, macht hoch die Tür. Ja, es ist alles schön, es ist eine besinnliche Zeit. Aber was bedeutet das? Wo hat das Konsequenz für mich persönlich? Und heute möchte ich so ein bisschen unser Blick auf Gott lenken. Es gibt ein Gebet in dem Psalmen, was mich sehr inspiriert hat diese Woche. Ein Beter schaut auf Gott und nennt ihn Schöpfer und erwartet Hilfe von ihm. Das ist Psalm 121. Sehr bekannt, ich glaube, viele von euch haben unterschiedliche Assoziationen mit diesem Predigtext oder mit diesem Psalmen. Und man kann dazu so viel sagen, also man kann eine Bibelarbeit machen, eine Bibelarbeit schreiben. Aber ich habe einen Gedanke mitgebracht und ich lade euch ein, einfach mit mir das ein bisschen zu entfalten und gucken, wo wir miteinander dann landen. Psalm 121. Ich glaube, einige Leute kennen das auch auswendig. So, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, so. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Erstmal da kurz halten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Hier ist jemand unterwegs. Es ist ein Beter, der höchstwahrscheinlich nach Jerusalem reist und schaut zu den Bergen, die vor ihm liegen, und Jerusalem ist auch irgendwo auf diesem Berg. Und er schaut und denkt, naja, wo kommt denn Hilfe für mich her? Und heute will ich das anders machen. Es wird sowieso eine kurze Predigt, weil wir ja ein Abendmahl haben. Ich wollte, dass wir uns so ein bisschen direkt in diese Geschichte hineinversetzen. Und nicht, dass ich euch jetzt erkläre, was theologisch alles dahinter steckt und wie man das nachdenken kann, sondern stellt euch vor, ihr seid auf einer Reise. Euer Lebensweg ist sowieso eine Reise. Und ihr packt eure Koffer, ihr habt Partner, Kinder, das sind eure Reisegefährten, sage ich mal. Ja? Und ihr habt das, was euch beschäftigt, das, was zu eurem Leben gehört. Und ihr seid auf diesem Weg. Irgendwo angefangen und habt vielleicht ein Ziel. Und steht da, wie dieser Beter, irgendwo aus ein Gemisch aus Wüste und Hügel und sieht irgendwo am Horizont, da sind Berge. Da will ich eigentlich hin, nach Jerusalem. Und ihr steht da und schaut, wo kommt denn eigentlich Hilfe für mich? Wenn ihr in eurem Leben jetzt, wo ihr seid, einfach aufschaut, kurz den Blick hochnimmt von den Alltagsgeschichten, was steht vor euch? Ist das eine Aufgabe? Ist das etwas, was euch beschäftigt? Ist das etwas, was euch herausfordert? So dieses jemand, der auf dem Weg ist und sieht, da will ich hin, aber da stehen diese Berge vor mir. Ich hebe meine Augen auf und sehe das, was vor mir ist. Und da, wo ich vielleicht hin will. Vielleicht könnt ihr Jerusalem schon erkennen, vielleicht auch nicht. Vielleicht könnt ihr das Ziel schon sehen. Vielleicht habt ihr so das Gefühl, das ist in greifbarer Nähe. Da, wo ich hin will, das, was ich erreichen will, das, da, wo ich denke, da werde ich Ruhe finden, da werde ich ankommen. Und ich glaube, das passt zum Advent, weil mit Ewigkeitssonntag haben wir den Kirchenkalender jetzt beendet. Und ab heute ist quasi der Beginn einer neuen Kirchenjahres. Das heißt, sagen wir mal, ihr steht da und schaut, wo will ich hin? Auf welchem Weg befindet sich dieser Beter? Wie geht es ihm auf dieser Reise? Wie geht es euch auf dieser Reise? Wie geht es euch da, wo ihr jetzt steht? Wir wissen, dass dieser Beter Hilfe braucht. Wobei, wissen wir nicht. Wir wissen, er erklärt uns nicht seine Ängste, seine Befürchtungen, wissen wir nicht. Oder welche Bedrohung. Was soll diese Hilfe für ihn bedeuten? Und das frage ich euch auch. Wobei braucht ihr Hilfe? Wobei braucht ihr vielleicht Hilfe jetzt schon in dieser Adventszeit? Wobei braucht ihr Hilfe in der Familie? Wobei braucht ihr Hilfe auf eurem Weg? Ich habe ein Thema, was mich sehr beschäftigt diese Woche. Und es gibt Leute, die das schaffen können, wenn etwas sie beschäftigt, dann kann man das ignorieren und zur Seite legen und sich ablenken. Und manchmal kann ich das leider nicht und versuchen oft zu verstehen, warum bin ich so gestrickt, wie ich bin. Ne? Macht ihr das aus? Und man fragt sich, warum bin ich so? Und dieses Thema hat mich so beschäftigt, ich habe jede freie Minute damit verbracht. Ich war da, aber auch nicht da. Und ein Kind zerrt an mir und sagt, Papa, komm, spiel mit mir. Und ich bin so, ich würde gern, aber das würde ich irgendwie fertig machen, abhaken und aus meinem Kopf rauskriegen. Und manchmal mag der Kopf, was es will. Ne? Etwas beschäftigt dich und es ist einfach da und du kriegst es nicht weg. Es ist nicht so, dass man jetzt einen Aktenordner zumacht und dann ist es weg. Nee. Und vielleicht ist das so. Dann würde ich sagen, dann braucht er vielleicht Hilfe genau dabei. Wobei braucht ihr Hilfe? Der Beter schaut auf. Es wird erzählt, die Menschen schauen meistens auf zu irgendwelchen Figuren oder Statuen, die dann groß errichtet werden, quasi zum Anbeten. Das ist auch ein Blick zum Anbeten. Man schaut auf. Und vielleicht im Vergleich zu den anderen, die auf irgendwelche Statuen schauen, schaut er hoch und fragt sich, naja, meine Hilfe kommt nicht von da oder von da oder von da oder von da. Woher kommt mir Hilfe? Ich bin am Ende mit all dem, was ich weiß. Meine Kompetenz, meine Fähigkeiten. Ich merke, ich komme da nicht so weiter. Wo kommt mir denn Hilfe? Kennt ihr das, etwas zu haben und zu realisieren? Das, was ich habe, hilft mir aber nicht. Ja? Und jemand könnte sogar sagen, ach du, Glückspilz, dir geht's doch gut. Guck mal, du hast irgendwas, du hast das. Guck du hast doch einen Partner. Ach, du hast Enkelkinder. Ach, du hast eine Arbeit. Du hast ein schönes Haus. Du hast irgendwas. Und du denkst dir, ja, ich habe was, aber das, was ich habe, löst nicht unbedingt das, was mich beschäftigt. Und so ist da vielleicht ein Kontrast hier, dass der aufschaut, dieser anbetender Blick, während die Götzenanbeter vielleicht aufschauen und direkt vielleicht vor einer Statue stehen, die sie anbeten, fragt er sich, wo kommt denn Hilfe für mich? Weil definitiv nicht von da. Und in einem Kommentar heißt es, dass der Beter hochschaut und sein Blick geht so weit nach oben, bis er in den Himmel schaut und denkt, meine Hilfe kommt von da oben. Meine Hilfe kommt von Gott. Meine Hilfe kommt von Gott, von dem Herrn. Nicht irgendein Herr, sondern der Herr. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und darauf setzt er seine Hoffnung. So, ich frage euch, wo kommt Hilfe für euch her? Worauf setzt ihr eure Hoffnung? Und als Christ in dieser Spannung zu leben, zu denken, ich bin auch ein Mensch, der kompetent sein will, der auch etwas erreichen will, der auch einfach dieses Bedürfnis hat, ich will was machen, ich will auch etwas erreichen. Gott hat mich gesegnet mit Fähigkeiten, aber immer mal wieder an Grenzen zu kommen, wo du merkst, eigentlich als Christ ist das einzig Sinnvolle, sich auf Gott zu verlassen. Und man spielt immer so hin und her, je nach Situation. Ne? Man ist so, ich schaffe das, ich gebe mir Mühe, ich versuche das, ich tue, was ich kann. Und dann kommt man her und merkt, ich kann es nicht, ich will mich auf Gott verlassen, ich will, dass Gott mir hilft. Und denkt, aber manchmal will ich das auch alleine versuchen. Wieso muss ich als Christ mich auf Gott verlassen? Wieso kann ich das nicht einfach alleine machen? Wieso kann ich das nicht einfach so schaffen? Ich habe es ja früher auch gekonnt. Warum kann ich das einfach nicht machen? Und das ist eine Spannung und das ist definitiv nicht einfach. Aber das Schöne ist, dass dieser Beter nicht alleine da ist. Dass zu erkennen, dass der auch Hilfe braucht und zu erkennen, dass er auch Hilfe bekommt, bekommen wird, dass er Hilfe bekommen kann. Nicht von irgendwoher, sondern wirklich Hilfe von Gott. Der wahre Gott. Der echte Gott, der Gott, der in die Welt kommt, der Gott, der über den Tod gesiegt hat, der Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Seine Hilfe kommt von Gott. Und dann geht es weiter ab Vers 3, wo er dann beschreibt, was Gott alles kann. Gott lässt seine Füße nicht gleiten, Gott schlummert nicht, Gott passt auf ihn auf, Gott bewahrt ihn vor irgendwie schlimmen Dingen. Und ich dachte mir, wieso denkt er, dass Gott zuverlässig ist? Wieso denkt er, dass Gott zuverlässig ist? Jeder, der lange genug gelebt hat, wird merken, manchmal greift Gott ein, manchmal greift Gott auch nicht ein. Manchmal erlebt man ein Wunder und manchmal erlebt man auch etwas Schwieriges. Wir leben in dieser gefallenen Welt und man erlebt Sünde und Leid und Krankheit und schwierige Umstände. Und trotzdem sagt er mit anderen Worten, naja, Gott ist zuverlässig. Sein Urteil fällt nicht gegen Gott, sondern sein Urteil fällt, ja, zu Gottes Gunsten. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf dem kann ich mich verlassen. Könnt ihr euch auf diesen Gott verlassen? Fragezeichen. Könnt ihr euch auf diesen Gott verlassen? Oder anders gefragt, verlasst ihr euch auf diesem Gott? Oder sagst du Gott hier und dann nach 5 Minuten kommst du und sagst, Gott, warte kurz, ja, ich probiere es kurz selber. Die Liste ist eigentlich schon lang, das schaffe ich nicht. Gott, hier, ich leg's dir hin. Und dann redet man mit jemandem und kriegt Zweifel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber du redest mit jemandem, Person, und dann gehst du weg und denkst dir, vielleicht ist es doch schlimmer, als ich gedacht habe. Komm, ich probiere doch nochmal. Gott. Dass wir immer wieder zwischen ich versuche es und ich gebe es ab. Ich beschäftige mich damit, aber ich bete auch drüber. So dieses Gott, ich will mich auf dich ja verlassen, aber ich merke, dass es mir schwerfällt. Ich möchte euch und mich auch mit diesen Versen ermutigen, dass dieser Beter sagt, mit anderen Worten, Gott ist zuverlässig. Gott ist zuverlässig. Er wandert in diesem hügeligen, bergligen Landschaft. Und wenn man nicht richtig aufpasst, könnte man wegrutschen. Also die Gefahr ist gefühlt allgegenwärtig. Es könnte Banditen kommen. Die Sonne könnte irgendwie zu heiß sein in der Wüste tagsüber. Der Mond nackt. Es könnten Räuber sein. Also es ist nicht, dass es alles, wie würde man sagen, friedevoller Eierkuchen. Es ist nicht so, dass alles schön ist und einfach und yay, Advent, es wird alles schön. Nein. Aber er weiß, ich kann mich auf Gott verlassen. Denn Gott lässt nicht deinen Fuß abgleiten. Gott bewahrt dich. Gott schützt dich vor dieser Hitze. Gott bewahrt dich tagsüber und nachts über. Gott ist bei dir, Gott geht mit dir, Gott unterstützt dich, Gott trägt dich. Und deswegen nochmal die Frage, verlasst ihr euch auf Gott? Und wenn es einem schwerfällt, dann kann man auch zu Gott mit dieser Spannung hingehen und sagen, Gott, ich will mich hier auf dich verlassen. Aber ich merke, ich schaff's nicht. Und ich habe gesagt, die Predigt für Sonntag muss ich irgendwann vorbereiten. Ich muss dieses Thema, was mich belastet, lassen. Und dann nehme ich meine Bibel und will lesen und denke mir, ja, das ist schön, was da steht, aber mein Thema geht ja nicht weg. Und irgendwann sagte Ronja, kannst du es nicht schaffen, einfach dieses Ding ein bisschen zur Seite zu legen? Und ich sage, okay, ich schaff das. Wie lange, glaubt ihr, habe ich durchgehalten? Vielleicht eine halbe Stunde. Also, aber es gab auch Hoffnung zu wissen, ich bin nicht alleine. Gott ist gefühlt da und wartet, wenn du sagst, Gott, ich schaff's nicht und ich will damit zu dir kommen. Und das ist das, was ich heute mitgebracht habe. Lass nicht zu, dass die steinige, rutschige, lange, heiße, trockene Wüstenweg auf deiner Reise dich an deinem Schöpfer zweifeln lässt. Denn Gott ist auf deiner Seite. Die Menschwerdung Gottes ist so sicher wie die Hilfe, die erwartete Hilfe dieses Beters. Sie wird eintreten. Und das ist das, was wir zu Advent feiern. Diese Hoffnung, dass es beginnt jetzt, aber Gott kommt sicher. Die Hilfe kommt. Amen. Advent heißt Vorfreude und hoffnungsvoll warten, weil Gott in unsere Welt kommt. Der Schöpfer, der König, kommt wie ein Kind zu uns. Gott kommt in unsere Welt. Nicht nur in die Welt, sondern Gott möchte auch in deinem Herzen hineinkommen. Und mit Brot und Wein möchten wir uns an seinem Leben und an seinem Tod erinnern, dass Gott zu uns gekommen ist, als Hilfe, als Beistand, als Befreier. Gott macht Leben neu. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für heute, ich danke dir für diese Predigt, die du mir gegeben hast, und ich bete, dass du an uns wirkst, dass das, was wir gehört haben, weiter an uns arbeitet und dass der Glaube wächst, dass Zuversicht wächst, dass die Hoffnung in uns wächst, dass wir auf dich schauen und gestärkt werden für das, was vor uns liegt. Du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen von uns, du weißt, wo Krankheit oder Streit oder Schwierigkeit oder Überforderung oder du weißt, was uns gerade beschäftigt. Und das wollen wir als Gemeinde vor dich bringen und bitten, dass wir Kraft von dir empfangen und dass wir erleben, dass diese Hilfe Realität wird für uns. Wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, lass deine Liebe uns als Gemeinde zusammenhalten. Und dass wir uns daran erinnern, was du gemacht hast, was du vollbracht hast. Und dass es kein Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus sind. Wir loben dich, Gott. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.